SWR 2 Forum.
In Schutt und Asche, was bleibt übrig von Notre Dame? Am Mikrofon ist Martin Durm. In der Karwoche ist Notre Dame abgebrannt, 5 Tage vor Ostern. Die Kathedrale an der Seine hat fast 900 Jahren getrotzt. Pest und Revolution und 2 Weltkriegen hielt sie stand und ist gestern Nacht einfach so in Flammen aufgegangen. Ein Unfall, sagen Brandexperten, höchstwahrscheinlich irgendwas Banales, das etwas ganz Großes zerstört hat. Am Tag danach Fassungslosigkeit in Paris, in ganz Frankreich. Denn das trifft Christen genauso wie säkulare Atheisten, sicher auch viele Muslime. Man weiß oder man ahnt oder spürt eben, dass hier in einer Nacht weitaus mehr kaputt gegangen ist als ein monumentaler Kirchenbau. Was da verloren ging und ob es sich wiederfinden, vielleicht sogar wieder aufbauen lässt. Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Yvonne Faller. Sie ist die Münsterbaumeisterin der Freiburger Kathedrale. Mit Professor Dr. Christoph Markschießer, ist Theologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Und mit Professor Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Herr Basner, Sie sind fast wöchentlich in Paris. Können Sie sich die Hauptstadt mit Notre Dame als Brandruine überhaupt vorstellen?
Nein, das kann ich nicht. Und ich glaube, den Millionen Touristen, die nach Paris fahren, um eben auch Notre Dame zu sehen, wird es genauso gehen. Man wird davor stehen, sprachlos. Denn die Bilder, die wir gesehen haben, waren ja monströs genug. Aber es dann mit eigenen Augen zu sehen, wie die Fassade, wie ein Gerippe nach oben noch zum Himmel aufstrebt, das wird schon ein Schock sein.
Herr Basner, woher kommt eigentlich dieses fast ungläubige, entsetzte Staunen? Es stand auch dem französischen Präsidenten Macron im Gesicht und so vielen anderen, als er gestern Abend vor der Kathedrale stand und mit ansah, wie die Flammen aus dem Dachstuhl schlugen. Woher kommt das? Warum dieses maßlose Entsetzen, obwohl es keine Menschenleben gekostet hat?
Ich denke, das sind 2 Dinge, die man im Blick haben muss. Das eine ist ja die Tatsache, dass viele große Kirchengebäude bei Bränden oder bei sonstigen Zerstörungen von Städten interessanterweise verschont blieben. Gerade bei Bränden waren sie durch ihre dicken Mauern von außen ja eigentlich ganz gut geschützt, sodass wir Fälle haben von fast intakt gebliebenen großen Münster, Dom, Basiliken in ganz Europa. Das ist schon mal der erste Schock, dass es von innen heraus so einfach, so scheinbar einfach abbrennen konnte. Und zweitens brennt natürlich nicht irgendeine Kirche ab in dem Fall, sondern es ist schon das nationale Symbol, was ganz, ganz viele Menschen in der Welt, aber natürlich auch die Franzosen mit Frankreich identifizieren. Von daher war das ein doppelter Schlag.
Herr Markschies, es war kein Terroranschlag. Es kamen keine Menschen ums Leben. Nochmal, trotzdem wird dieses Feuer, viele nennen es das Inferno von Notre Dame, trotzdem wird das weit über Frankreich hinaus als etwas Verheerendes wahrgenommen. Was glauben Sie, woran liegt das?
Das wurde eben schon sehr gut beschrieben. Das ist ja immer noch, obwohl inzwischen viele höhere Gebäude als im Mittelalter drumherum stehen, eine Art Stadtkrone, eine Art Stadtdominante. Allein deswegen, weil es auf der Insel liegt, weil man es so gut fotografieren kann, weil es vom Seineufer so schön zu sehen ist. Aber natürlich auch deswegen, weil so eine Kirche über ihre nationale Bedeutung gefangen nimmt durch das Innere. Wand ist nicht Wand, sondern Wand ist durch Fenster aufgelöst. Auch wenn in der Kirche die Lampen angeschaltet sind, ahnt man die wunderbaren Glasfenster. Man versteht gar nicht, was da dargestellt ist, es sei denn, man hat einen Führer in der Hand. Aber das ist etwas, was einen gefangen nimmt. Vielleicht kann man sagen, was einen aus dem Alltag hochzieht, aus der Vorstellung heraus, kriege ich heute Abend ein gutes Essen, zu anderen Gedanken führt. Und dieses Gefühl, erhoben zu sein in dem Bau oder auch das Gefühl, das ist ein für mich ganz wichtiger Bau, das ist was ganz Besonderes, das gibt's nicht überall. Das macht die Menschen so betroffen. Das ist ja ganz bemerkenswert zu sehen. Eine zentrale Reliquie des Baus wird ins Rathaus gebracht. Das passt eigentlich gar nicht zur Laïcité Frankreichs.
Das ist gut, die Dornenkrone, die dort aufbewahrt wird als Reliquie.
Ja, die wird ins Rathaus gebracht. Natürlich ist das ein benachbartes großes Gebäude, aber man hat den Eindruck, das wurde eben schon gut beschrieben, man schließt sich zusammen. Und es ist ja auch ganz bemerkenswert zu sehen, wie viele Menschen hier in Deutschland in den Social Media tief beeindruckt von der Sache sind und einen Ausdruck von sich geben wollen. Das ist ja nicht nur der Wunsch, irgendwie in den Social Media präsent zu sein, sondern Menschen sind bewegt davon. Und das waren ja fürchterliche Bilder, wo aus dem Vierungsturm gestern Nacht die hellen Flammen herausschlugen.
Frau Faller, Sie sind Münsterbaumeisterin von Freiburgs Kathedrale, ebenfalls ein einmalig schönes gotisches Kirchengebäude, in dem immer und immer wieder was restauriert werden muss. Rechnet man überhaupt damit, dass so etwas passieren kann?
Rein theoretisch muss man natürlich immer damit rechnen, aber ich glaube, es geht allen Menschen so, dass sie gar nicht mehr so damit rechnen heutzutage, weil ja so viele Dinge abgesichert sind, wir sehr viel tun, vorbeugend. Und die letzten großen Katastrophen waren ja die Zerstörungen des Weltkrieges. Und ich glaube, viele waren daran erinnert, als sie dann dieses Inferno, das brennende Dach gesehen haben. Wenn man sich das aber nochmal kurz reflektiert, und da muss ich dem Kollegen aus Heilbronn vielleicht einfach nochmal ergänzend, es war tatsächlich so, dass in den Weltkriegen die großen Kathedralen verschont worden sind von den Zerstörungen. Und das nicht durch Berechnung oder mit Absicht, sondern das war Gottesfügung oder Zufall. Aber im Mittelalter war das eine gängige Katastrophe, dass die Kirchengebäude abgebrannt sind. Also wenn ich jetzt mal von 15 Kathedralen so im, auch in Frankreich, würde ich sagen, 10 davon sind mindestens einmal abgebrannt und wieder neu aufgebaut worden. Die großen Holzkonstruktionen der Dächer waren immer die Schwachstellen, vor allem früher bei durch Blitzeinschläge. Das war immer wieder ein Thema, und von daher, wenn man es ernst nimmt, weiß man, dass man darauf große Sorgfalt verwenden muss. Und nicht umsonst sind im 19. Jahrhundert, als die große Gotisierungswelle auch in Deutschland dann zugeschlagen hat, als die Kathedralen fertig gebaut wurden, allen voran der Kölner Dom, der hat einen Dachstuhl aus Eisen, aus Gusseisen, eine Konstruktion ähnlich wie der Eiffelturm, genau aus diesem Grund. Und in der Zeit wurden sehr viele hölzerne Dachstühle durch eiserne ersetzt, wobei die im Ernstfall auch nicht unbedingt länger halten als ein hölzerner. Aber das Thema des Dachbrandes ist schon ganz altes.
Und Notre Dame hatte ja einen uralten hölzernen Dachstuhl. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Am Tag danach, Frau Faller, ziehen jetzt die Bauexperten, zu denen Sie ja auch gehören, in Paris Schadensbilanz. Präsident Macron erklärte, wir werden Notre Dame wieder aufbauen, koste es, was es wolle. Ist das leichter gesagt als getan?
Nein, wichtiger ist, dass man es sagt, denn damit bekundet man einen Willen, und wenn man das will, hat man das auch, dann geht das auch. Ich denke, die größte Herausforderung wird nicht unbedingt die technische sein. Natürlich kostet es Zeit, das kostet auch Geld, man muss es auch wohl planen, und das vor allem den Zustand oder den Bestand, den es jetzt noch gibt, sehr gut untersuchen, was die Hitze und das Wasser angestellt haben. Aber im Prinzip gibt's bei uns in Europa noch ausreichend Handwerker, die ihr Handwerk verstehen, die seit Jahrhundert die Tradition der letzten Jahrhunderte auch fortgeschrieben haben und es technisch durchaus bewältigen können. Die Frage ist ja nur immer, will die Bevölkerung dies? Also wie wichtig ist mir ein Gebäude? Und wir geben so viel Geld aus für Dinge, die vielleicht gar nicht abgefragt werden. Und für mich war das eine sehr ermutigende Aussage, dass Macron da steht und ganz spontan, impulsiv, aber voller Überzeugung sagt, wir bauen das wieder auf. Es wird auch gelingen, und es ist eine weltweite und auch europaweite Hilfsbereitschaft da. Wir sind im Rahmen der Dombaumeistervereinigung, haben wir auch schon uns zusammen telefoniert. Wir werden die Pariser unterstützen mit allem, was wir haben.
Und die Kanzlerin Merkel hat heute Nachmittag auch noch Hilfe beim Wiederaufbau von Notre Dame aus Deutschland angeboten. Macron hat ausnahmsweise jetzt die Nation, zumindest was den Wiederaufbau betrifft, hinter sich, Herr Basner. Da war gestern diese Frau im Fernsehen, die ganz aufgelöst vor Notre Dame stand und sagte, das ist Frankreich. Trifft das zu? Spricht sie damit aus, was so viele jetzt empfinden?
Im Moment spricht sie das aus, was fast alle empfinden. Ob das auf Dauer dann wirklich trägt, das muss man mal sehen. Aber es ist sicherlich so, dass in so einem Schockmoment natürlich eine ganze Gesellschaft, eine ganze Nation zusammensteht. Das ist, glaube ich, relativ verständlich. Wenn die Spendenbereitschaft, die ja wirklich bis jetzt schon noch beachtlich ist, vor allem in Frankreich, weiter so geht und wenn die Spendenbereitschaft europaweit zum Beispiel auch so wäre, dann, glaube ich, wäre alles beisammen, dass sowohl die sehr wohlhabenden Menschen, die bereit sind zu spenden, als auch Unternehmen, als auch Bürger mit kleinen Summen, dass man daraus ein Gemeinschaftsprojekt machen könnte. Ich glaube, das ist möglich, wenn man sieht, dass einzelne Familien in Frankreich 100, dann 200 Millionen, so ein schöner Überbietungswettbewerb, das ist ja meine Ansage, Total ist nachgezogen mit 100, L'Oréal mit 100 Millionen. Also wenn das europaweit zum Beispiel die ganzen Milliardärsfamilien, die immer von gemeinsamen Werten in Europa sprechen und von jüdisch-christlichen Werten und dem Abendland, dann glaube ich, käme viel Geld zusammen, dann könnte das ein europäisches Projekt werden. Und dann wären sicherlich die Franzosen stolz, dass sie da etwas haben, wo so viele andere Menschen eben auch Anteil nehmen und bereit sind, etwas zu unterstützen. Auch die muslimische Gemeinschaft in Frankreich hat sich schon ganz klar geäußert in dem Sinne. Von daher denke ich, ist das eine Chance. Ob das auf Dauer jetzt politisch Macron nutzt, das ist eine ganz andere Frage.
Herr Makschis, welche Bedeutung, Sie sind Theologen, welche Bedeutung sollte man eigentlich Notre Dame im 21. Jahrhundert beimessen? Ist das für Sie ein religiöses Monument oder eher ein nationales Symbol oder eher eine der größten Touristenattraktionen, die es auf dem Globus gibt, vor der sich bis gestern jedenfalls täglich riesige Menschenschlangen gebildet haben, 15 Millionen Besucher pro Jahr? Wofür steht aus Ihrer Sicht als Theologe dieser Kirchenbau?
Na, man kann natürlich überhaupt nicht leugnen, dass das ein Touristenmagnet ist, auch ein Touristenmagnet, der in der letzten Zeit geschützt werden musste. Man kann gar nicht leugnen, dass es auch ein nationales Symbol ist. Ich denke, mindestens jede Französin, jeder Franzose hat das Bild der Selbstkrönung Napoleons vor Augen und viele andere Dinge. Für mich selber ist es zunächst mal einer dieser wunderbaren gotischen Bauten, die etwas, was für den Gottesdienst, der da in der Kirche stattfindet, ja ohnehin immer gilt, zum Ausdruck bringt. Gottesdienst ist so eine ganz besondere Verbindung zwischen Erde und Himmel. Nach mittelalterlicher Vorstellung feiert man auf Erden den Gottesdienst der Engel mit. Und das ist eben ein sehr besonderer Raum, in dem architektonische Kunst, eine Wand durchlässig zu machen und eine Wand zu einem guten Teil in Fenster zu überführen, ist hohe architektonische Kunst. Und das ist ein Pariser Einfall oder jedenfalls ein französischer Einfall, diese Transformation eines irdischen Baus in etwas ganz Besonderes, Eigenes, dienstbar zu machen für eine theologische Idee. Und das zeichnet die Kathedrale von Notre-Dame aus. Das zeichnet viele andere Kathedralen aus. Dann, wir sind schon kurz darauf eingegangen, hat sie durch die Umstände der französischen Geschichte einen besonderen Reliquienschatz, die Dornenkrone oder das, was man seit dem Mittelalter für die Dornenkrone hielt oder man muss eigentlich sagen, die Grundbasis, an der die Dornen befestigt waren, das wäre ja jetzt in der Karwoche auch wieder ausgestellt worden. Das ist sicher schon ein Bau, in dem in besonderer Weise sich verdichtet, was für einen christlichen Kirchenbau gilt. Und dazu ist es noch ein großes nationales Monument, ein Monument, das auch Spuren der französischen Geschichte trägt, nicht eine von den Revolutionären zerstörte Skulpturenausstattung, die im 19. Jahrhundert wieder angebracht wird, die ergänzt wird, die restauriert wird, die berühmte Orgel, die dort ist. Also das ist sehr viel mehr als ein religiöses Symbol, aber es ist sicher eine der schönsten Formen, einen mittelalterlichen Gottesdienst auch mit architektonischen Elementen erlebbar zu machen.
Frau Faller, ist das charakteristisch für solche Bauwerke, dass sie sich nicht nur einschränken lassen, begrenzen lassen auf eines, auf das Religiöse, sondern dass da vieles zusammenfließt, Nationales, Politisches und eben auch Spirituelles?
Ja, das bestätigen mir auch heute immer noch alle Münsterliebhaber, wo ja auch in Deutschland die Religiosität stark zurückgeht, aber die Spiritualität immer noch gesucht und auch in solchen Räumen gefunden wird. Man muss sich das auch vorstellen, dass beim Bau dieser Kirchen, dieser Gotteshäuser, dieser riesigen Häuser, da gab es diese Trennung zwischen Kirche und Staat oder zwischen Bewohnerschaft und Kirche nicht in dem Maß. Die Kirche war das gemeinsame Haus. Das war der gemeinsame Treffpunkt. Da wurde Gericht gehalten, da fand der Markt drumherum statt, da hat man sich hingeflüchtet bei Gewittern. Also uns, es heißt auch in Freiburg immer unser Münster, das ist unser Haus. Und von daher fand ich es sogar ganz richtig, dass die Dornenkrone jetzt erstmal ins Rathaus getragen wird, weil das ist so ein bisschen auch der Nachfolger. Das ist unser gemeinsames Haus, es ist das Herz der Stadt, es ist das Wahrzeichen, es ist der Identitätsträger. Und das lässt sich über die ganzen Jahrhunderte nachverfolgen. Und ich finde es auch schön, dass es heute noch als solches empfunden wird. Es gibt viele Menschen, die mir sagen, ich habe jetzt mit der Amtskirche nicht viel am Hut, aber ich gehe gern ins Münster oder in eine der Kathedralen und finde dort auch Antworten auf Fragen. Ich finde Trost und ich merke, dass es etwas gibt, was über mein kleines, beschränktes Leben hinaus doch eine Kraft ausübt. Und darum sind diese Gotteshäuser heute noch so wichtig. Und von daher glaube ich auch, dass die erhalten werden bleiben.
Herr Basner, als Paris in den letzten Jahren vom Terror getroffen wurde, da waren die Trauerfeiern immer in Notre-Dame. Hat Notre-Dame auch für das politische Frankreich immer noch diese Funktion eines Gotteshauses, obwohl Frankreich ja so viel Wert legt auf seine Laizität? Und ist es deswegen auch jetzt so erschüttert, dieses Frankreich?
In der Tat ist dieser Fall, wenn man ihn so nennen will, jetzt ein Beispiel dafür, um zu verstehen, wie die Dialektik und zum Teil auch die Widersprüchlichkeit in Frankreich zwischen laizistischem Staat und katholischer Kirche ist. Notre-Dame ist eben so ein Beispiel, wo man beides zusammen hat. Ich hatte heute einen unserer Mitarbeiter gefragt, wie er das so erlebt hat. Und der selbst Katholik, auch praktizierender Katholik, sagte, Notre-Dame ist nicht seine Lieblingskirche, da hat er andere, aber es sei doch die laizistischste aller katholischen Kirchen in Frankreich. Damit wollte er eigentlich sagen, dass in der Tat beides nebeneinander existieren kann. Da ist der spirituelle Raum natürlich exemplarisch in einer wunderschönen Kathedrale. Da ist aber eben auch der Ort, wo Frankreich historische Momente als Nation begangen hat. Ja, das ist nicht nur die zu Recht erwähnte Krönung, Selbstkrönung Napoleons, das ist auch eben zu Ende des Ersten Weltkriegs die ersten Freuden, Ausdrucksformen, die sich in der Kirche geäußert haben.
Da die ist Glocke, Mitterrand, die geläutet hat.
Die Glocke, ja, das sind alles Dinge, die eben nicht nur spirituell religiös sind, sondern auch sozusagen kulturell, vielleicht kann man so trennen. Das würde auch erklären, warum die Bürgermeisterin von Paris es zulassen kann, dass die Dornenkrone dort jetzt aufbewahrt wird. Vergessen wir nicht, dass bei jeder kleinen Krippe, die im Dorf im Bürgermeisteramt aufgestellt wird, viele Franzosen Schnappatmung bekommen bei der Vorstellung, das sei ja nicht laizistisch. Ja, das hat ja zum Teil schon groteske Züge. Von daher ist das eigentlich ein schönes Beispiel, um zu sagen, wie Frau Faller zu Recht sagte, das ist eben doch auch noch präsent, die Vorstellung, das ist ein Haus zunächst mal für alle. Und das zu übertragen auf die Kommune, auf das Rathaus, ist etwas, was auch in der Revolution eigentlich ja passiert ist. Da wurden ja die Kirchengemeinden einfach umgewandelt in säkulare Gemeinden. Also von daher passt das schon eigentlich ganz gut zusammen. Und gleichzeitig ist es, denke ich, auch so, dass Frankreich sich dazu bekennen muss, dass es eben auch eine große katholische Tradition hat. Und die ist in der Gesellschaft ja durchaus auch noch präsent.
Das heißt ja, jedes Land braucht einen Ort, an dem es sich findet und an dem es seine Identität festmacht. Wird vielen Franzosen vielleicht heute bewusst, dass Notre-Dame dieser Ort ist oder sein könnte?
Es ist einer von den möglichen Orten. Vielleicht ist er auch einfach schöner als zum Beispiel der Eiffelturm, der sonst ja das Symbol für Paris ist, das moderne Bauwerk aus Stahl. Ich denke schon, ja, das ist ein Ort, mit dem man sich identifizieren kann, auch wenn man nicht ein sehr praktizierender Katholik ist oder andere Glaubensgemeinschaften angehört oder Agnostiker ist oder was auch immer. Ich glaube, das haben wir schon zu Recht jetzt mehrfach unterstrichen. Das ist eben ein Ort und ein Bauwerk, das vieles in sich vereint. Das ist die Lage im Zentrum, das ist die Geschichte, das sind die historischen Momente, die jeder Franzose in der Schule lernt. Das weiß ja jeder. Von daher glaube ich, ja, das ist vielen Franzosen jetzt deutlich geworden, dass sie alle zusammen da etwas verlieren.
Dazu kommt ja noch, man traut sich kaum dran zu erinnern, aber auch das gehört eben zum kollektiven Gedächtnis, der bucklige Klöckner von Notre-Dame, die Dämonen, die Drachenvögel oben auf den Türmen, Himmel und Hölle immer ganz nah beieinander. Hat sich das eingeprägt nicht nur ins französische Unterbewusstsein, sondern womöglich auch ins globale, denn Notre-Dame ist ja auch ein Weltkulturerbe seit 1979, glaube ich.
Na, Herr Marschi, Sie haben eben gelacht, antworten Sie da mal.
Ja, das tue ich sehr, sehr gern. Ich denke, der Glöckner ist natürlich vor allen Dingen durch seine mediale Präsenz, nicht Film, Musical und so weiter. Also ich würde denken, die Menge der Hugo-Leser und auch die Menge derer, die das im Französischen lesen, ist natürlich begrenzt. Aber dadurch, dass das so ein ikonischer Stoff ist, dass die Dämonen, die eigentlich in der Neuzeit ja gar nicht mehr präsent sind und in Wahrheit natürlich doch präsent sind, da in so einer Form auftauchen, dass sie auch noch als Musical präsent sind. Ich glaube schon, dass das eine Kirche ist, die unglaublich viel auf sich zieht. Ich fand sehr interessant, wenn man heute in den Social Media die Bilder von Notre Dame angeguckt hat, dann gibt's überraschend viele Leute, die Grotesken in den Wasserspeiern fotografiert haben. Also nicht nur diese klassischen Ansichten, die großen Fensterrosen fotografiert haben, die Innenaufnahmen, die Orgel, den Altar. Und es ist ja jetzt wieder ein Bild entstanden, was so fast ikonische Kraft entwickeln kann. Nämlich diese erste Innenaufnahme, wo man so zum Teil noch die Rauchfahnen sah und das goldene Kreuz leuchtete über dem Hauptaltar, als sei gar nichts geschehen. Also im völligen Chaos leuchtet das Kreuz. Und auch da merkt man schon, dieses Bild, was ich weiß nicht wie viele Stunden alt ist, verbreitet sich auch schon in den Social Media als so ein Symbol von wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das gibt es natürlich in der säkularen Form. Das ist ja eben schon sehr schön beschrieben worden von Macron, der sagt, wir bauen das wieder auf. Aber das gibt es natürlich dann auch schon in der religiösen Form. Das ist jetzt die Karfreitagswoche und das Kreuz triumphiert übers Leid. Also das ist ein Bau, der diese ikonischen Bilder an sich zieht oder man könnte umgekehrt auch sagen, aus sich heraussetzt und produziert.
Frau Faller, es ist ja auch ein Bau, der diese ikonischen Bilder als erster gezeigt hat. Es gibt viele, die sagen, Notre Dame ist sozusagen das Urbild, ist sowas wie das Flaggschiff der Gotik, jetzt eher ein Wrack. Haben Sie das auch in Freiburg so nachempfinden können, dass da Notre Dame womöglich Pate stand?
Ja, natürlich weiß man, dass die Entwicklung dieser sogenannten Gotik aus dem Pariser Becken, da gibt es ja eine ganze Reihe wunderbarer Kathedralen, sich dann nach Osten weiter verbreitet hat, dass die Bauleute, die Baumeister gewandert sind und ihr Wissen weitergetragen haben und dadurch, die haben dann auch regionale Überformungen erfahren. Aber für die meisten sind diese gotischen Kathedralen um Paris herum schon die Urbilder gotischer Kathedralen mit ihren mächtigen Doppelturmanlagen, die jetzt nicht besonders hoch sind, aber sehr kräftig und breit und damit auch für eine gewisse Symbolik haben. Die gotischen Bauwerke jetzt eher im Oberrhein auf deutscher Seite haben sich etwas anders entwickelt. Wir haben hier auch einige Kirchen, Pfarrkirchen, also sogenannte Bürgerkirchen mit Einturm. Anlagen Freiburg und Ulm mit beispielhaften Türmen, mit wunderschönen oder extrem hohen Türmen, die sich dann weiterentwickelt haben. Aber die Mutter der Gotik, und so wird es hier schon empfunden, die sitzt eben in Paris bei Notre Dame. Eingeweihte kennen natürlich dann noch die Vorgeschichten Saint-Denis oder Laon, was sich da zuvorher entwickelt hatte. Aber Notre Dame hat es vielleicht auch durch seine exponierte Lage in der Hauptstadt geschafft, doch auch das Sinnbild für die Gotik zu werden. Und als Wrack kann ich sie noch gar nicht empfinden, die Kirche, wenn ich die Bilder sehe.
Herr Markschis, ist das, was diese kolossalen Kirchenbauten so besonders macht und wie es Frau Faller ja eben auch beschrieben hat, sie stehen wie Felsen in unseren Städten und mit den Jahrhunderten verändern sich ja auch die Gesellschaften, aber diese Bauten, die bleiben, die scheinen der Zeit zu widerstehen und jetzt plötzlich kracht so etwas zusammen. Ist es das womöglich, was uns so erschüttert, dass da etwas, das scheinbar für die Ewigkeit gebaut war, an einem banalen Montagabend in Trümmern fällt?
Ich glaube, ältere Leute, das ist auch schon angedeutet worden, fühlen sich an die Weltkriegsbilder erinnert. Mhm. Also fühlen sich erinnert, ich denke aus vielerlei familiären Gründen, an die Lübecker Marienkirche, also auch an diese Dachbrände. Denn man muss ja nüchtern sagen, die Solidität von gotischer Architektur hat sich auch hier wieder bewährt. Nach allem, was man im Augenblick sehen kann, ist ja von einigen Durchbrüchen des Gewölbes stehen geblieben. Also der steinerne Baukörper unter dem Dach hat seine Integrität durch die unglaubliche Kunst der Pariser Feuerwehrleute bewahrt. Nein, ich glaube, also die Vorstellung, das haben Sie schon sehr richtig beschrieben, wenn so ein Fels in der Brandung, etwas, was in all dem Wandel von Städten, die Gebäude der 50er Jahre in unseren Städten des letzten Jahrhunderts werden jetzt schon wieder alle abgerissen, aber eine Kathedrale reißt niemand ab. Und man hat ja auch damals beim Hambacher Forst und den ganzen Auseinandersetzungen um den Abbruch von Kirchen für den Bergbau und Tagebau gesehen, welche ungeheure Erregung das auslöst, wenn ein Symbol der Stabilität in einer sich beständig wandelnden Welt angetastet wird. Und ich meine, die Bilder waren ja furchtbar, als aus dem Vierungsturm gestern Nacht die hellen Flammen herausschlugen, dachte man ja, wann bricht eigentlich die Vierung, also der Kreuzungspunkt zwischen Chor, Querhäusern und Hauptschiff, wann bricht denn das eigentlich zusammen? Und man muss wirklich sagen, die Feuerwehrleute haben ein Meisterstück hingebracht, dass die Wände offenbar so gekühlt haben und das Gerüst, das sah man ja auch schon, das glühte schon, wieder so heruntergebracht haben. Also ich glaube, wir haben alle die Urängste angesprochen, jetzt passiert etwas ganz Schreckliches und die Symbole der Stabilität, der Präsenz des Himmels auf der Erde geraten in Gefahr oder werden gar zerstört.
Herr Basner, wenn der französische Präsident jetzt also sagt, wir bauen das wieder auf, meint er dann womöglich viel mehr als nur das Kirchengebäude Notre-Dame?
Um das zu beurteilen, überhaupt die Frage, wer jetzt politisch davon vielleicht profitiert oder auch Kapital zu schlagen versucht, ist vielleicht ein bisschen früh. Eines ist sicher richtig, vergessen wir nicht, Präsident Macron wollte ja eigentlich am Montagabend um 20 Uhr seine Ansprache an die Nation richten. Und da hat er lang dran gearbeitet. Und das hat ihn natürlich jetzt völlig zu Recht, ist man dazu verleitet, das auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Spruch, wir bauen das wieder auf, ich denke, das haben dann alle auch eigentlich von ihm erwartet. Und es ist gut, dass er es gemacht hat. Und ich sage nochmal, die Spendenbereitschaft ist ja doch erstaunlich. Da gibt es Überbietungswettbewerbe, da sind alle eingeladen mitzumachen. Von daher denke ich, wird sobald etwas klarer wird, was Aufbau heißen kann, wenn da praktisch ein Projekt ist, vielleicht mit einem Zeitplan und wenn er 20 Jahre dauert, dann denke ich, wird man wieder zum politischen Geschäft zurückkehren. Und dann mag es sein, dass, wenn er das jetzt gut und im Sinne eines verantwortlichen Präsidenten seines Landes tut, dass er davon profitiert. Andererseits, gestern hat man auch wieder Stimmen, Sie sprachen die Social Media an, das gab auch andere Stimmen, nicht? Es gab auch die, die gespöttelt haben über die Menschen, die in Tränen ausbrechen, die gebetet haben. Da gab es von Studenten der Gewerkschaften ziemlich spöttelnde, also völlig respektlose Kommentare. Die wurden dann zwar wieder zurückgepfiffen von den Gewerkschaftsbossen, weil die gemerkt haben, das geht irgendwie nicht. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, soll das die Kirche dort zahlen? Warum sollen das eigentlich Bürger zahlen? Also ich glaube, es gibt auch durchaus trotz aller Betroffenheit der großen Mehrheiten auch Stimmen, die dagegen schießen und die auch Macron weiter angreifen werden, egal was er macht. Aber in der Summe, glaube ich, ist es schon so, dass so ein Schockmoment, wie gesagt, Menschen zusammenrücken lässt. Und wenn Macron dieses Verbindende vielleicht auch in seiner Politik etwas stärker in den Vordergrund stellen könnte, dann hätte er sicherlich nichts falsch gemacht.
Frau Faller, lassen Sie uns ans praktische Denken darüber reden, auch über das Handwerkliche. Was muss jetzt eigentlich als erstes getan werden, um Notre Dame wiederherzustellen? Wie fängt man da an?
Ja, zunächst mal mit den Untersuchungen. Wenn man wieder aufbauen will, muss man das, was jetzt noch steht, und es steht ja glücklicherweise doch noch sehr viel, gründlichst untersuchen, ob es Schäden erlitten hat, das Mauerwerk durch die Hitze, die Gewölbe durch den Wassereintrag. Denn die Gewölbe, die sind sehr stabil, das hat man ja gemerkt, sonst wären die gleich zusammengebrochen. Aber da ist jetzt so viel Wasser eingedrungen und wahrscheinlich auch in den Mörtel und in das Gewölbegefüge, dass das jetzt auch ein ganz anderes Gewicht ist, was ich da selber tragen muss. Also ich denke, zunächst wird man sich darum bemühen, die Gewölbe zusätzlich zu unterstützen, indem man Stützkonstruktionen einzieht. Und dann muss man sorgfältig Bauteil für Bauteil untersuchen, funktionieren die Strebesysteme, sind die Strebepfeiler stabil, sind die Strebebögen ununterbrochen, gibt es Brüche im Gefüge, und dazu muss man sich viel Zeit lassen.
Und heißt aber, man weiß im Moment noch gar nicht, wie stabil die Struktur wirklich ist.
Ich sitze jetzt hier 500 Kilometer weiter östlich. Ich sehe es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da wird jetzt immer noch hohe Temperaturen herrschen in dem Gebäude, sodass man da jetzt nicht am Stein direkt stehen kann, um den zu untersuchen. Aber das muss als erstes getan werden. Ja, ich glaube, die Gefahr, dass irgendwas noch einbricht, die ist noch nicht zu 100% gebannt. Da muss man jetzt erst noch stützen und dann sorgfältig untersuchen.
Aber es grenzt ja fast an ein Wunder, dass überhaupt noch so viel übrig ist. Ja. Im Innenraum der Kathedrale, da hat es etwa 1000 Grad Hitze gehabt. Die Feuerwehr konnte da gar nicht reingehen. Trotzdem blieb die Orgel, das wissen wir jetzt, unbeschädigt. Sie ist eine der kostbarsten der Welt. Womöglich so hundertprozentig ist das noch nicht bestätigt. Auch die kostbaren Rosettenfenster aus dem 13. Jahrhundert. Wie ist das überhaupt möglich, dass all das inklusive Gemälde, Kunstwerke erhalten blieben?
Gut, das Feuer hat sich ja entwickelt in dem Bereich oberhalb des Gewölbes, also zwischen der Dachhaut und dem Gewölbe. Dort sitzt der hölzerne oder saß der hölzerne Dachstuhl, der völlig abgebrannt ist. Aber Sie haben recht, ich hätte nach den Bildern, die ich gestern auch verfolgt habe, bis die Nachricht kam, ist es jetzt tatsächlich alles gelöscht. Ich hätte niemals erwartet, dass das Gewölbe diesen Belastungen standhält. Also das Feuer, die Feuersbrunst von oben plus dem Wasser, das führt ja auch zu Temperaturschwankungen, das führt zu feuchter Eintrag, zu Hitzen. Aber dieses Gewölbe hat den Raum, den Kirchenraum tatsächlich geschützt, sodass vieles wohl erhalten bleiben konnte und nicht zerstört wurde.
Heißt, die damaligen Baumeister waren schlichtweg genial.
Ja, die haben jetzt sicherlich nicht für diesen Fall vorgesorgt und gesagt, wir müssen das Gewölbe besonders stabil machen, damit, wenn es da oben brennt, nichts passiert. Aber sie haben die Gewölbe so stabil ausgeführt, dass sie diese Wirkung dann auch hatten, was nicht selbstverständlich ist. Es gibt einige Kathedralen, die in ihrem Drang, es noch höher und noch zierlicher zu machen, mehrere Einbrüche erlebt haben, wo die Gewölbe eingestürzt sind, das Strebesystem versagt hat. Und da muss man sagen, ist Notre Dame doch eine sehr stabile Konstruktion gewesen.
Abgesehen davon, dass der zentrale Spitzturm, eine besonders filigrane Konstruktion, fast 100 Meter hoch insgesamt ja eingestürzt ist. Die Franzosen nennen das La Flèche, der Pfeil. Der ist jetzt sozusagen zerbrochen. Lässt sich so etwas überhaupt ersetzen, nachbauen?
Sie können nachbauen, können Sie alles. Also Sie können alles kopieren. Unersetzlich ist vor allem der ideelle Wert. Also wenn man sich überlegt, dass der aus dem 13. Jahrhundert stammt, so lange vor Ort war, handwerklich geschaffen wurde, dann ist es vor allem auch der Verlust von Hunderten Stunden, Tausenden von Lebensenergie, von Energie, was von Menschen aufgebracht wurde. Aber natürlich kann man sowas neu nachbauen. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es kommt dem sehr nahe. Also in der äußeren Erscheinung können Sie das so machen, dass keiner erkennt, dass es neu ist.
Der Verlust ist ja trotzdem immens, allein wenn man an das Dachgebälk denkt. Victor Hugo hat es schon beschrieben. Die Franzosen nennen es Forêt de Notre-Dame, den Wald von Notre-Dame. Und es ist ja auch tatsächlich ein ganzer Wald gefällt worden, insgesamt 1300 Eichen vor etwa 900 Jahren. Das alles ist jetzt Asche.
Ja, so es ist sehr viel Energie, die hier vernichtet wurde, also tatsächlich und auch im übertragenen Sinn.
Herr Markschies, wenn das nun irgendwie wieder aufgebaut wird, womöglich mit 3D-Modellen zunächst vermessen wird, und Sie gehen in diese Kathedrale, wird sie dann für Sie dieselbe sein oder etwas anderes?
so wie ich französische Architektur kenne, werden die vermutlich nicht einfach eins zu eins wieder aufbauen, sondern sie werden, wie man das ja im Nachkriegsdeutschland auch gemacht hat, an einzelnen Details erkennbar lassen. In Köln gibt es auch einen solchen Vierungsturm. Und wenn Sie den Vierungsturm angucken, merken Sie, das ist nicht der Vierungsturm des 19. Jahrhunderts, sondern ein Vierungsturm der 50er Jahre, der nur den Umriss des alten Vierungsturms nachgestaltet. Also ich denke schon, man wird ja die Bilder auch gar nicht aus dem Kopf kriegen. Also ich habe gestern wie gebannt da gesessen und ähnlich wie die Münsterbaumeisterin immer gedacht, hält das jetzt hier eigentlich noch, wo die hellen Flammen herauskamen? Die Bilder vergisst man ja nicht und man wird in den Bau hineinkommen und selbst die exakteste Kopie, das sieht man ja an den großen Kopien, also Dresdner Residenzschloss, Potsdamer Stadtschloss, da wissen Sie ja immer, und das ist nicht das, was verloren gegangen ist, sondern ist eine Nachschöpfung. Und wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, die französische Architektur hat ja eine große Eleganz, wenn man an die Louvre-Pyramide denkt. Ich glaube nicht, dass die einfach so tun, als ob sie bloß das wiederherstellen, sondern sie werden das in langen Diskussionen, das braucht ja erstmal eine große Zeit, dann muss da ein Notdach drauf. Das wird eine lange Zeit brauchen und vermutlich auch, wie das in Deutschland ja auch immer war und ist, eine heftige Diskussion zwischen denen, die sagen, wir wollen das 1:1 rekonstruieren, solche, die sagen, wir wollen das mehr modern haben und solche, die sagen, da machen wir jetzt mal einen Kompromissvorschlag und wir stellen so viel als möglich. In Köln ist ja zum Beispiel so, dass die Skulpturen von unten ganz normal aussehen und dann ist es aber das Bild der Dombaumeisterin, das die Figur trägt. Also es gibt ja auch sehr unauffällige, kleine, dezente, fast humorige Formen deutlich zu machen, dass es das nicht ist. Einmalig bleibt die Kirche, auch schon deswegen, weil ja so unglaublich viel erhalten geblieben ist. Die Gewölbe sind zu großen Teilen erhalten geblieben und man hofft eben, dass sie jetzt stabilisiert werden und weiter erhalten bleiben. Es bleibt einmalig und es wird doch ein wenig anders werden.
Herr Basner, Sie kennen das Land so gut, dass man sich durchaus traut, Ihnen die Frage zu stellen, wie befähigt sind Frankreichs Ingenieure und Architekten, um dieses, ja, es wird wohl ein Jahrhundertwerk anzugehen.
Wie befähigt sind deutsche Architekten und Ingenieure, einen Flughafen zu bauen? Diese Frage darf man ja vielleicht auch mal stellen. Von daher, natürlich, Frankreich hat ganz ausgezeichnete Ingenieure in allen Bereichen. Und wie Frau Faller schon sagte, was ich nicht wusste, ist, wenn die Tradition gerade auch der speziellen Kathedralenbaukunst tatsächlich erhalten worden ist und das Know-how wahrscheinlich europaweit vielleicht abrufbar ist, dann wäre es, das wäre mein persönlicher Wunsch, eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, wir haben hier wirklich ein europäisches Kulturgut, gerade diese Fähigkeit, diese wunderbaren Bauwerke zu machen, lass uns daraus auch ein europäisches Projekt machen, finanziell vom Know-how her. Und dann denke ich, natürlich ist Frankreich absolut in der Lage, große Bauwerke zu stemmen.
Frau Faller-Freiburg kann ja womöglich einiges aus bitterer Erfahrung beisteuern. Das Stadtzentrum rund um die Freiburger Kathedrale, um das Münster, war am Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört. Welche Lehren ziehen Sie aus diesen Erfahrungen und was kann man da womöglich weitergeben?
Ja, glücklicherweise wurde ja unser Münster nicht zerstört. Nur die Ziegel wurden abgedeckt. Von daher haben wir diese schmerzliche Erfahrung gar nicht machen müssen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wie wichtig dieses Bauwerk war für die Menschen, die aus den Trümmern gekrochen sind und den Münsterturm gesehen haben und daraus Mut geschöpft haben, gesagt, wenn der noch steht, dann ist nichts verloren. Und so sehe ich jetzt auch diesen Appell, die Notre Dame so bald wie möglich wieder zu richten, zu reparieren. Und wenn die Bilder nicht trügen, die ich so sehe, dann wird es auch kein Jahrhundertwerk sein, sondern dann kann das relativ zügig gehen, es sei denn, es finden sich tatsächlich Schäden in der Struktur von Gewölbe und Strebesystem. Aber so wie es jetzt aussieht, muss man vor allem die Dachkonstruktion neu machen. Und das ist eigentlich eine Perspektive, die ist absehbar. Da habe ich gar keine großen Bedenken.
Da wollen wir es jetzt aber schon zumindest schätzungsweise genauer wissen. Was denken Sie, wie lange so etwas dauern kann?
Das werde ich heute jetzt schon 30 Mal gefragt. Und ich werde auch Ihnen darauf keine Antwort geben können, weil die nicht seriös wäre. Aber zum Beispiel in Wien, der Kollege in Wien, mit dem ich heute Nacht telefoniert hatte, der sagte, das ist wie 45 beim Stephansdom, da ist auch das Dach abgebrannt. Also da ist noch Know-how da. Und er hat auch gesagt, er wäre bereit, Steinmetze und Mitarbeiter aus Wien nach Paris zu schicken und die Kollegen dort zu unterstützen. Also wir sind da auch gleich zusammengesessen, zumindest virtuell, und haben uns überlegt, wie wir dazu beitragen können, dass man da einen gemeinsamen Weg findet. Und auch für uns ist es ein europäisches Projekt. Die gotische Bewegung, die gotische Architektur war eine europäische. Nationalitätsgrenzen gab es dort keine. Es ist unsere gemeinsame Kultur und es ist die größte Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt alle zusammenstehen und sagen, wir machen das gemeinsam.
Herr Basner, jede Wette, demnächst melden sich die Ersten und behaupten, das war gar kein Unfall. Schlägt da womöglich jetzt auch wieder die Stunde von Verschwörungstheoretikern?
Ja, die Ersten sind schon aus dem Busch gekommen. Dupont-Aignan, das ist einer unserer Souveränisten in Frankreich, die sowieso immer glauben, sie müssen auf sie aufmerksam machen, weil man sie sonst einfach vergessen würde. Der hat also auch schon gesagt, na ja, das wollen wir die ganze Wahrheit wissen. Ja, das ist immer dieses Insinuieren. Das wird es geben. Auch in Deutschland ist ja schon eine Partei, die wir alle kennen, auffällig dadurch geworden, dass sie behaupteten, die Angriffe auf das Christentum in Frankreich müssten aufhören. Also das versucht jetzt jeder so ein bisschen kurzfristig vielleicht Kapital rauszuschlagen. Die Untersuchungen sind ja im Gange. Man wird versuchen rauszukriegen, wie das passieren konnte. Es ist ja schlimm genug, dass es passiert ist. Bis jetzt sagt zumindest die untersuchende Staatsanwaltschaft in Paris, gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es nicht ein Unfall gewesen ist.
Naja, es sind ja nicht nur Populisten, sondern auch verdüsterte Feuilletonisten, die rumdeuteln und sagen, womöglich ist dieses Inferno von Notre-Dame so etwas wie ein Menetekel des 21. Jahrhunderts. Sie lesen daran den Untergang unserer Zivilisation heraus.
Herr Matschies, ja, gut, die gibt es immer und ja.
Die muss man einfach nur dran erinnern. Es hat ja vor einiger Zeit in Paris schon mal einen solchen Arbeitsunfall gegeben in der Kirche Saint-Sulpice, gar nicht so furchtbar weit entfernt von Notre-Dame, die auch eine hinreißende, wunderbare, bedeutende Orgel hat, wenn auch ein Bau aus sehr viel späterer Zeit ist. Nein, das ist, glaube ich, das übliche Begleitereignis, die schauerliche Begleitmusik zu solchen Dingen. Aber das Schöne ist ja, ich war ganz beeindruckt von den Schilderungen über die Arbeitsgemeinschaft der Dombaumeisterinnen und Dombaumeister, dass das auch uns, die wir halbwegs vernünftig über solche Dinge denken, zusammenstehen lässt. Also die Welle der Solidarität. Berlin, wo ich hier sitze, hat nicht nur Probleme mit einem Flughafen, sondern ist die Partnerstadt von Paris. Also die Art und Weise, wie Menschen sich verantwortlich fühlen und sagen, das ist unsere Partnerstadt, da ist was passiert, wir wollen helfen. Auch wenn die vielleicht im Einzelnen nur mit ganz kleinen Beiträgen helfen können oder ihrer Solidarität. Also ich finde immer, man kann auf diese etwas irritierenden Ereignisse gucken, man kann aber auch auf die wunderschöne Solidarisierungswelle schauen und sehen, nicht nur die Gotik war ein europäisches Projekt, sondern ein gotisches Bauwerk lässt Europa wieder ein Stück weit erleben. Die Betroffenheit ist in vielen Stellen gleich groß, ganz egal, ob das jetzt Dänen, Österreicherinnen oder eben Berliner sind.
Frau Faller, die 10 Glocken von Notre-Dame, die läuten immer an den großen Festtagen. Sie haben Gott sei Dank den Brand überstanden, hängen noch im Glockenturm. Aber ich frage Sie das als Münsterbaumeisterin zum Schluss. Wahrscheinlich werden Sie an Ostern nicht läuten, oder?
In Paris.
In Paris. Zum jetzigen Zeitpunkt in der Kirche vielleicht auch zu risikoreich.
Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, wie der Glockenstuhl gestern diese Brandangriffe und die Löschangriffe überlebt hat. Auch dazu kann ich nichts sagen aus der Ferne, aber vielleicht zu den Glocken noch kurz eine Ergänzung. Wir haben heute Nacht noch durch einen Rundruf bei unseren Kollegen ist noch organisieren können, dass 30 Kathedralen von Vitoria bis Riga um 12 Uhr für 5 Minuten ihr Vollgeläut haben erklingen lassen.
Doch nicht ganz in Schutt und Asche. Was bleibt übrig von Notre Dame? Darum ging es in diesem SWR 2 Forum, herzlichen Dank. An Yvonne Faller, Münsterbaumeisterin in Freiburg, an Professor Frank Basner, er ist Leiter des Deutsch-Französischen Instituts, und an Professor Dr. Christoph Markschietz, er ist Theologe an der Berliner Humboldt-Universität. Am Mikrofon war Martin Durm.